Auf der Suche nach der Ruhe und Ursprünglichkeit. Zwischen Kreidefelsen und Infinity Pool Selfie. Wenn von eskapistischen Fluchten die Rede ist, sind zwei große Namen nicht weit, die sich in den letzten Jahren wieder erstaunlicher Beliebtheit erfreuen. Der Maler Caspar David Friedrich und der Dichter Friedrich Hölderlin. Das hat zunächst einmal ganz praktische Gründe. Bei beiden wurden kürzlich Jubiläen begangen. 2020 jährte sich Hölderlins Geburtstag zum 250. Mal. Friedrich feierte den gleichen Ehrentag 4 Jahre später, begleitet von großen Werkschauen in Hamburg und Berlin. Allein das sorgt natürlich schon für mediale Aufmerksamkeit, doch es gibt auch inhaltliche Parallelen zum Hier und Heute. Wir leben in krisenhaften Zeiten. Der Wandel ist manchmal Chance, siehe Geschlechtergerechtigkeit, oft Herausforderung, siehe Fachkräftemangel und in einigen Punkten auch massives Problem, siehe Klimawandel. In welche Kategorie man welche Entwicklung einsortiert, ist individuell verschieden und von der eigenen soziopolitischen Einstellung abhängig. Die Corona-Pandemie, die mit ihren Lockdowns Menschen auf sich selbst zurückwarf, brachte uns zum Nachdenken und wer dann zufällig über Hölderlins Leben und Werk stolperte, fand schnell den ein oder anderen Anknüpfungspunkt zum eigenen Befinden. Das Leben des Dichters war von Fluchten geprägt. Allerdings nicht vor Krieg, Hunger oder Ähnlichem, sondern vor Zwängen, Konventionen und emotionaler Überforderung. Er stürzte sich mit mäßigem Erfolg in ein Dasein als Hauslehrer, um dem Plan des Vaters, ihn zum Pfarrer zu machen, zu entrinnen. Kam er mit den später weltberühmten Philosophen Hegel und Schelling als Kommilitonen in Tübingen noch so halbwegs zurecht, schüchterte ihn die schier übermächtige Präsenz Schillers, auf den er in Jena traf, derart ein, dass es ihn nach Frankfurt verschlug. Dort verliebte er sich unsterblich in die Mutter eines Schülers, was deren Ehemann wenig erheiterte. Also nichts wie weg. Diesmal nach Bordeaux, wo er ebenfalls unterrichtete und von wo aus er nach einigen Monaten ebenso rastlos wieder aufbrach. Er quartierte sich kurzzeitig in Nürtingen bei seiner Mutter ein, in einem Zustand der Verwirrung, für den es keine näheren Erklärungen gab. Schließlich landete er bei einem Schreiner-Ehepaar in Tübingen, wo er eine Turmstube bezog, in der er in teils prekären psychischen Zuständen Gedichte schrieb. Hölderlin schien sich sein ganzes Leben lang der Welt aus den unterschiedlichsten Gründen und Umständen heraus entziehen zu wollen. Er tat dies geografisch, noch mehr aber war es eine Flucht ins Innere. Dass er das gar nicht negativ wertete, sondern als eine Grundkonstituente der Conditio Humana, beschrieb er in Höhere Menschheit. Den Menschen ist der Sinn ins Innere gegeben, dass sie als anerkannt das Bessere wählen. Es gilt als Ziel, es ist das wahre Leben, von dem sich Geistiger des Lebens Jahre zählen. Die innere Einkehr, die Wendung zum eigenen Denken, scheint hier erstmal nicht ein qualvoller Zustand der Selbstzermarterung zu sein. Lange stand über Hölderlins Leben dennoch die Überschrift Genie und Wahnsinn, wobei einige WissenschaftlerInnen die These vertraten, dass Hölderlin seine Wahnzustände nur inszeniert und sie als eine Maskierung für seine tiefen seelischen Verletzungen genutzt habe. Dass er das über seine komplette zweite Lebenshälfte als schauspielerischen Akt durchgezogen haben soll, erscheint allerdings schwer vorstellbar. Andere Forschende attestierten ihm eine Schizophasie, also eine Störung des sprachlichen Ausdrucks bei ansonsten komplett intakter geistiger Leistungsfähigkeit. Manche Quellen sprechen von einer vollkommenen Zerrissenheit seines Denkens, also eher einer ausgewachsenen Schizophrenie. Nicht so wissenschaftlich, dafür vielleicht umso treffender, konstatierte der Vermieter des Dichters, Hölderlin hat keine fixe Idee. Er mag seine Fantasie auf Kosten des Verstandes bereichert haben. Die Forschung ist sich heute nicht einig, ob es eine bipolare Störung, eine Depression oder etwas ganz anderes war, was Hölderlins Schaffensdrang ebenso wie die inneren Qualen und äußere Unstetigkeit bedingten. Aus der Rückschau lässt sich nicht sagen, ob es wirklich einen pathologischen Grund für seinen Zustand gab oder nicht. Auf alle Fälle war der Dichter ein Mensch, der an seinem Denken litt und das dennoch seine ganze Existenz war. Fluch und Bestimmung zugleich gewissermaßen. Mit seinem Tod begann der Mythos um den Weltflüchtling, der sich durch die kommenden Jahrhunderte ziehen sollte. Im 19. Jahrhundert geriet er fast in Vergessenheit. Im 20. Jahrhundert dann gelangte er zu erneuter Berühmtheit. Sowohl Marxisten bezogen sich auf ihn als auch die Nationalsozialisten. Es wurden eigene Feldausgaben mit seinen Hymnen über den Rhein und die Liebe zum Vaterland gedruckt, die die Soldaten im Zweiten Weltkrieg als Teil ihres Gepäcks durch die Schützengräben schleppten. Auch von philosophisch-nationalistischer Seite wurde der Hölderlin-Hype befeuert. Der schon erwähnte Martin Heidegger, immerhin einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und selbst Nationalsozialist, glaubte, seine philosophischen Konzepte in der mystischen Dichtung Hölderlins wiederzuerkennen und machte einen Satz des Dichters zu einer Leitidee seines philosophischen Denkens. Und dichterisch wohnet der Mensch. Heidegger war ebenfalls der Weltflucht nicht abgeneigt. Und das nicht erst, als er durch die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund seines Engagements im Dritten Reich ein Lehrverbot erhielt. Der Philosoph aus dem beschaulichen Meßkirch war schon von klein auf ein bekennender Naturbursche. Als Sohn eines Messners war er in der akademischen Welt seiner Zeit eher ein Außenseiter, und er zelebrierte diese Position auch weiterhin, als er in der universitären Philosophie längst eine etablierte Größe war. Seine Bücher tragen Titel wie Feldwege und Holzwege. Sein physischer wie geistiger Rückzugsort war eine Hütte auf dem Todtnauberg. Dort im Schwarzwald fühlte er sich denkerisch zu Hause, in der Provinz, die er ob ihrer Bodenständigkeit dem großstädtischen Leben vorzog. In einer berühmt-berüchtigten Rede als Universitätsrektor lobte er ganz im Sinne der NS-Ideologie das Landleben als Hort von körperlichen Mühen, Wehrertüchtigung und ehrbarer Arbeit. Das Urbane hingegen lehnt er ab, als verweichlicht, modern und, wie seine Ende der 2010er erstmals erschienenen antisemitischen Texte aus dem Nachlass belegen, jüdisch vehement ab. Der Dramatiker Thomas Bernhard goss seinen polemischen Sarkasmus über Heideggers provinzielle Weltflucht in seiner Komödie Alte Meister genüsslich aus. Den Schwarzwaldphilosoph Heidegger sehe ich immer auf seiner Schwarzwaldhausbank sitzen, neben seiner Frau, die ihm in ihrem perversen Strickenthusiasmus ununterbrochen Winterstrümpfe strickt, mit der von ihr selbst von den eigenen Heidegger-Schafen heruntergeschorenen Wolle. Heidegger ist der Kleinbürger, der der deutschen Philosophie seine kitschige Schlafhaube aufgesetzt hat, die Heidegger ja immer getragen hat, bei jeder Gelegenheit. Heidegger ist der Pantoffel- und Schlafhaubenphilosoph der Deutschen, nichts weiter. Wesentlich malerischer, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, geht es da bei der Weltflucht zu, die uns in Caspar David Friedrichs Werken entgegentritt. Sie ist, anders als bei Hölderlin, allerdings keine, die sich allein in den physischen Innenraum zurückzieht. Vielmehr ist sie der Rückzug in die Natur, in der sich der Mensch mit seinem Menschsein konfrontiert sieht. Damit widersprach Friedrich eigentlich erstmal dem Geschmack der Zeit. Im Biedermeier waren es ja vor allem Innenansichten des häuslichen Lebens, die sogenannten Zimmerbilder, die sich großer Beliebtheit erfreuten. Im Rückgriff auf Vorbilder in der niederländischen Malerei, insbesondere die Innenraumdarstellung Jan Vermeers im 17. Jahrhundert, waren die Gemälde so etwas wie ein Statusindikator bürgerlicher Befindlichkeit. Sie wurden in den Familien von Generation zu Generation weitervererbt. Ganz anders sind der Friedrichsbilder des Einzelnen in der Landschaft. Der Mensch als Teil der Natur und doch als von ihr abgegrenzt. Kunsthistorisch ist es die Rückenfigur und ihre spezielle Perspektive, die charakteristisch für einige der berühmtesten Gemälde Friedrichs sind. Allen voran der Wanderer über dem Nebelmeer. Dank seiner Meme-Tauglichkeit zieren Abwandlungen davon seit Jahren Zeitschriftencover und Social-Media-Posts. Im Original sehen wir mit dem Blick des Wanderers die Landschaft und doch auch ihn selbst. Dadurch, dass er uns sein Gesicht aber nicht zuwendet, ist er als Individuum unkenntlich und gerade deshalb so bezugsfähig. Jeder, jede von uns könnte diese Person sein. Wir sehen ihn als Teil der Szenerie und damit der gewaltigen Natur, die vor ihm aus den Nebelschwaden ragt. Und gleichzeitig ist er farblich und in seiner Plastizität deutlich abgehoben. Was er dort tut? Er betrachtet die Landschaft und scheint ihr in seinen Gedanken versunken, doch entrückt. Oder schwebt er, seiner Position über den Nebelschwaden gleich, gar über den Ding? Friedrichs Wanderer oder auch der Mönch am Meer sind Darstellungen von Einsamkeit. Doch keine, die die Betrachtenden traurig zurücklassen. Zumindest heute nicht mehr. Das breite Publikum seiner Zeit war von der Düsternis eher abgeschreckt und er fand, anders als Künstler anderer Epochen, keine SchülerInnen, die seinem Beispiel unmittelbar nachfolgten. Erst deutlich später wurden Friedrichs Werke als eine Feier des Individuums verstanden. Die Vereinzelung des Menschen ist hier Sehnsucht und Wunscherfüllung. Nicht umsonst ist es diese Position, die auch gern Social Media Creator in ihren Posts einnehmen. Die Kamera als Blick über die Schulter hinweg, fotografiert vor einem beeindruckenden Panorama. Möglichst ohne andere Menschen. Apropos keine anderen Menschen. Das ist eine Mode, die seltsame Auswüchse hervorgebracht hat. Denn gerade in Zeiten von Massentourismus und Billig-Airlines sind Orte von atemberaubender Schönheit selten noch Geheimtipps. Was zur Folge hat, dass das einsame Foto überhaupt erstmal entsprechend inszeniert bzw. retuschiert werden muss. Am Bayerischen Königssee hat dieser Trend nun zur Sperrung eines Gumpen, also eines dieser ultrafotogen natürlichen Wasserbecken, die an Infinity Pools erinnern, geführt. Ähnlich Friedrichs Posterboy positionieren sich hier die zumeist weiblichen Fotojägerinnen im Wasser, während die Reisebegleitung dafür zuständig ist, dieses Gesamtkunstwerk von Frau von hinten im Wasser vor Alpensee-Panorama einzufangen. Nicht im Bild zu sehen, die Heerscharen, die den Gumpen belagern und Schlange stehen, um selbst an den einzigartig uneinzigartigen Shot zu gelangen. Dabei zertrampeln und vermüllen sie die umliegende Natur derart, dass das Gebiet rund um die Kaskaden des Königsbachfalls inzwischen von Rangern überwacht wird und der Zugang den Zehntausenden Fotowilligen verwehrt bleibt. Im Übrigen auch zum eigenen Schutz, da durch den Massenandrang auch die Stabilität des Bodens in Gefahr ist. Wenn die Flucht in die Einsamkeit zum Massenevent wird, ist irgendetwas gewaltig schiefgelaufen. Nicht nur für die Rehe und Bodenbrüter im Nationalpark, sondern auch für die vermeintlichen EskapistInnen selbst. Raus aus dem Alltag, rein in die Natur? Wohl kaum, wenn dabei die Gedanken an Follower und den perfekten Shot die Flucht vom Overthinking in ihr komplettes Gegenteil verkehren. Vom überlaufenen Gumpen führt nicht mal ein Rinnsal Richtung Deep Thinking. Digital Detox funktioniert so definitiv auch nicht. War also die Weltflucht nur in der vordigitalen Zeit und für ein paar übrig gebliebene Hippies möglich? Nein, so schnell geben wir nicht auf. Und das Internet schon gar nicht.